Hallo, hier ist Nadine vom krachfink.de Podcast und ich spreche nach sehr langer Zeit das Intro mal wieder selbst ein. Das mache ich aber wirklich gerne, denn heute zu Gast im krachfink.de Podcast ist die Moderatorin, Autorin und Podcasterin Bärbel Schäfer. Wir haben über ihr neues Buch gesprochen, es heißt Avas Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit. Und natürlich sprechen wir in dieser Podcast-Folge über Einsamkeit, aber die Folge ist mitnichten melancholisch oder gar deprimierend geworden. Im Gegenteil, sie ist kurzweilig und ich bin mir sicher, wenn ihr euch selbst manchmal oder häufig einsam fühlt oder jemanden kennt, der oder die sich einsam fühlt, dann kann euch dieses Gespräch ein bisschen weiterhelfen. Was mich als allererstes interessieren würde, du hast vor kurzem auf Instagram gepostet, einen Blick von, ich glaube, einem Bürofenster in ein anderes Bürofenster mit der Frage, kennt ihr auch diesen einen Typen, der immer als erstes im Büro ist? Weißt du mittlerweile, wer das ist?
Nein, das weiß ich nicht. Das ist bis heute unbeantwortet. Es wurde ja vermutet, vielleicht ist das der Hausmeister, der da schläft. Allerdings wäre auf einem Bürostuhl unter einem Büroschreibtisch übernachtet, das wäre mir schon sehr suspekt.
Ja, das stimmt.
Das war ein großes, einsames Haus. Ich glaube, alle anderen waren im Homeoffice und meine Fantasie war, der hat so viel Nervereien und so viel Stress zu Hause oder sie und hat gedacht, okay, ich bin lieber früh da und habe da meine Ruhe.
Es gibt ja in Japan so eine Geschichte von einer Obdachlosen, die eingebrochen ist in die Wohnung eines Mannes und da in dessen Schrank gewohnt hat.
Oh, und der hat das gar nicht gemerkt?
Er hat das nicht gemerkt. Der hat es dann irgendwann später mal gemerkt, als er früher von der Arbeit nach Hause kam.
Oh mein Gott, wie groß muss die Wohnung sein?
Die war, glaube ich, japanisch Standard, also relativ klein. Und er kam dann zurück und hat gemerkt, hier ist irgendwie noch so ein bisschen feucht vom Duschen. Ich habe doch gar nicht geduscht. Und dann kam wirklich raus, dass da eine Obdachlose bei Ihnen im Schrank gewohnt hat. Das ist sehr traurig, ne?
Ja, aber gute Idee.
Ja, gute Idee, genau. Von der Obdachlosen, ja. Also worauf ich hinaus wollte, hat sich dein Blick durch dein Buch Avas Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit auf andere Menschen ein bisschen geschärft oder schaust du schon immer sehr genau hin?
Also das, was das Leben so ausmacht und wie wir alle diese Achterbahnfahrt des Lebens meistern, ist ja etwas, was mich schon seit Jahren fasziniert. Mit dieser einen Chance, die wir haben auf diesem Planeten und wie geht man an das Leben ran, was trägt dich, was verleiht dir Flügel, das ist ja etwas, was mich schon immer seit Jahren fasziniert, aber ich war jetzt am Samstag einkaufen, hatte in der einen Hand so eine Tüte mit Karotten, in der anderen so einen Kopfsalat und Äpfel und dann stand eine Frau vor mir und hat gesagt, ich habe Avas Geheimnis gelesen und ich bin einsam und dann stieg bei ihr so ein Tränenspiegel. Und dann dachte ich, naja, jetzt passiert genau das, was man ja vielleicht auch manchmal sich wünscht dann als Autorin, dass jemand genau das ausspricht, so ein Tabu. Ja. Dann habe ich sie ganz fest umarmt. Also das war jetzt etwas, wo es jemand mir ausgesprochen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass ich so ein empathischer Mensch bin, dass ich meine Fühler immer ausgestreckt habe.
Boah, das ist aber wirklich sehr mutig von dieser Person. Also ich glaube generell, du bist ja eine prominente Person, jemanden anzusprechen, den man nur aus dem Fernsehen kennt, du kanntest sie ja nicht. Das ist die eine Sache. Ist ja schon mal so eine gewisse Grenzüberschreitung. Und dann wirklich dir das auch so abzunehmen, deine Empathie, die du ja in dem Buch übermittelst, dass sie sich das wirklich traut, boah, das ist heftig.
Ja, fand ich auch. War eine ältere Dame, so wo wir eigentlich immer alle denken, naja, wenn du vielleicht so Mitte 70 bist und vielleicht ist dann jemand, der lange dein Lebenszeuge war und dich begleitet hat, dann nicht mehr da. Aber es passiert ja eben leider, wie die Statistiken eben sagen, auch sehr viel jüngeren Menschen. Ne? Also das ist etwas, was mich sehr erstaunt hat, wo ich jetzt nochmal so auch drüber nachdenke, da hat sich vielleicht mein Blick verändert, um deine Frage nochmal dahingehend zu beantworten. Wie geht's eigentlich den Kindern, die jetzt studieren, von Freundinnen, von Freunden oder wer einen neuen Job angefangen hat, den ersten vielleicht mit Mitte 20, neue Stadt in der Pandemie? Das war ja unglaublich hart. Ne?
Die Pandemie hat es einerseits ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Ich habe aber auch das Gefühl, es ist genauso schnell, wie es gekommen ist, geht es auch jetzt leider wieder zurück. Ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen für alle, die jetzt den Podcast hören und dein Buch überhaupt noch nicht kennen. Das heißt Avas Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit, und die Kernbotschaft kam, oder die Kerngeschichte kann man ganz schnell zusammenfassen. Eine Freundin von dir, die im Ausland lebt, hat dich gebeten, ihre Schwester, die dir auch bekannt ist, mit der du auch schon zusammengearbeitet hast, im Krankenhaus zu besuchen. Eigentlich eine relativ harmlose freundschaftliche Bitte, aber sie hat dir noch so einen kleinen Tipp mitgegeben, diese Ava hätte sich verändert. Du bist ins Krankenhaus gegangen und hast eine resignierte Person vorgefunden, die eigentlich alles wollte, nur nicht deine Hilfe. Mhm. Wie war das für dich?
Ja, das war wie so eine Ohrfeige, ein Schlag ins Gesicht, weil eigentlich war es ja, wie du sagst, eine nette Geste, dass man zu einer Freundin, einer engen Freundin sagt, und wir teilen den Alltag mit den Kindern und Hunde, wenn der eine arbeitet, nimmt der andere den, wir bringen den Müttern auch mal die Einkäufe, also wir sind wirklich nah, dann ist das eine Geste zu sagen, klar gehe ich bei deiner Schwester vorbei, vielleicht braucht die Flipflops oder ein Duschgel oder ein Buch, und sie war mir anders in Erinnerung, nicht so rau, nicht so abweisend, nicht so verkapselt. Ich habe einen völlig anderen Menschen getroffen. Und da muss das erstmal in deiner inneren Matrix sich so neu sortieren und denken, das Gesicht kennst du. Und trotzdem war es ein, wie soll ich das nennen, wie so diffuse Sprengklar, dass ich dachte, nee, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist schief an dem Bild. Und dann hat sich meine Neugier durchgesetzt und ich bin ja irgendwie auch geblieben. Es war ein unangenehmes Schweigen und ich wollte wissen, was ist in den letzten Jahren mit dieser Person eigentlich passiert? Und habe ja nach dem Krankenhausbesuch dann immer mal wieder so einen kleinen Kontaktfühler ausgestreckt.
War es für dich vollkommen klar? Da bleibe ich jetzt dran, weil du hättest ja im Prinzip, du hast ein Bild bemüht, das ich auch sehr oft für mich verwende, und zwar diesen langen Gang mit den offenen Türen. Und du hast die Chance, lasse ich die zu oder mache ich sie auf und schaue, was dahinter ist. Und es wäre ja leicht für dich gewesen, gerade jetzt unter dieser Belastung, ich meine, du hast das Buch während der Pandemie geschrieben, einfach zu sagen, es ist nicht mein Problem. Ich sage meiner Freundin Bescheid, ich glaube, deiner Schwester geht's nicht gut, schau du doch mal vorbei. Ja. Warum hast du dich dazu entschieden?
Ja, weiterschieben. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Es scheint etwas zu sein, was uns beide verbunden hat in diesem Rückzug, und vielleicht hat es mich erinnert an eigene Rückzüge. Das ist dann ja auch ja später passiert. Also später hat sich dieses noch, so wie du es jetzt beschreibst, verkapselte dann ja ein bisschen aufgeblättert. Nein, ich wollte die Tür öffnen. Ich wollte wissen, was mit ihr los ist. Und ich wollte wissen, was mit diesen Menschen in den letzten Lebensjahren tatsächlich passiert ist. Ich kannte ein bisschen das Elternhaus. Ich kannte ein paar Geschichten und Ahnungen aus dem Elternhaus. Ich habe dann hinterher verletzende Abgründe kennengelernt, die ja als lustig gemeinte, ironisch, sarkastische Sprüche, die aber tiefe Wunden hinterlassen haben. Mhm. Und nein, ich habe den Gang nicht zu Ende, bin den nicht zu Ende gelaufen, sondern bin in eines dieser offenen Türen reingegangen.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man mal klarstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute das Buch aufschlagen und sich fragen, was ist denn Avas Geheimnis? Wann kommt denn endlich das Geheimnis? Aber das Geheimnis ist ja eigentlich ihre Einsamkeit und gar nicht der Grund, der zu dieser Einsamkeit führt, weil das sind ja lauter kleine Fragmente.
Ja, das ist toll, dass du das sagst, weil genau so ist es. Der Grund hätte auch ein ganz anderer sein können, warum sie in diese Negativspirale reinstrudelt. Sie steht eh auf schmetterlingshauchdünnem, wackeligen Grund. All das, was wir vielleicht an Selbstbewusstsein, an Resilienz dann auch mitbekommen haben von unseren Eltern, Häusern, das ist ja bei ihr nicht so ganz gegeben. Und von daher hast du recht, das Geheimnis ist natürlich letztendlich, sich das eben auch einzugestehen und das auszusprechen. Das, was so schambesetzt ist, wo jeder ja denkt, mit mir stimmt was nicht. Ich habe ja ein Problem, und deswegen ist es ja auch so tabuisiert zu sagen, ich bin einsam. Und wir sollten alle nicht so schnell sagen, ach, da kenne ich niemanden oder das betrifft mich nicht. Wenn man genau hinschaut, haben wir es, glaube ich, alle.
Richtig. Und du hast ja jetzt ihr quasi eine Stimme gegeben. Das heißt, du erzählst ihre Geschichte, gibst ihr aber die Möglichkeit, komplett im Hintergrund zu bleiben. Wie geht's ihr denn damit?
gut, ja, ich habe das natürlich, bin ja ihren Mails nochmal begegnet in dieser Pandemiezeit, also in der Zeit, wo wir alle nochmal, wo ja die Welt stillstand und man auch dachte, okay, jetzt keine Moderation mehr, noch Radio, aber alles, was sonst so ist an Extrasachen, alles runtergefahren oder alles digital. Was schlummert denn da noch so im Laptop? Ich habe ihn eigentlich aufgeräumt. Eigentlich ist das ja wie so ein Geschenk, dieses vertrauensvolle Geschenk der Nähe, die sie mir gemacht hat in ihren Mails, wo sie mir ihre Verletzungen geschrieben hat, über ihren Zustand in der Zurückgezogenheit in ihren eigenen vier Wänden. Das hat mich nochmal so umgehauen, das nach einigen Jahren zu lesen. Und das hat mich auch nochmal so berührt. Und das ist natürlich mit ihr abgesprochen, welche jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Mhm. Aber es sind dennoch erschütternde Bilder, weil bei Einsam dachte ich ja gut, du verlierst einen Menschen, den du liebst. Dein Lebenstraum erfüllt sich vielleicht nicht. Du musst einen Umweg nehmen in deinem Leben. Okay, ja, ist vielleicht die ältere Dame, der ältere Herr im beigen Mantel an irgendeinem so Parkbank-Ding. Aber manchmal ist es auch ganz woanders. Es hat eben einfach viele Gesichter, Einsamkeit.
Du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel gesagt. Das erinnert mich an eine Erinnerung aus meiner Kindheit. Ich bin mit meiner Mutter in der Straßenbahn gefahren und da war ein alter Mann. Und dann habe ich so mit 5 Jahren laut zu meiner Mutter gesagt, weil der traurig auf mich wirkte. Der hat bestimmt keine Frau mehr. Das ist bestimmt ganz traurig, oder? Und meine Mutter, der war das total peinlich, unangenehm. Aber schon als Kind war das in mir drin.
Hast du was gespürt?
Ja, ich habe gespürt, dem geht's nicht gut. Und gleichzeitig dachte ich, alte Menschen sind sowieso immer einsam. Und das fand ich sehr tröstend, dass du auch schon wie in dem Buch davor, dass du über oder mit Eva zusammengeschrieben hast, über deren Kindheit im Konzentrationslager, dass du die ganzen Sachen auch immer auf dein direktes Umfeld bezogen hast. Das heißt, du hast unter anderem mit deiner Mutter gesprochen, die du wahrscheinlich nach sehr, sehr langer Zeit zum ersten Mal gefragt hast, bist du einsam? Und die Antwort war ja irgendwie ja und nein.
Ja. Das stimmt. Also bei meinem Buch Meine Nachmittage mit Eva, da wollte ich ja auch nochmal die dunklen Schweigeteppiche der Familie hochheben und nochmal fragen, warum waren die eigentlich in Russland? Was ist da passiert? Das genau zu benennen. Und hier ist es mir so ein bisschen vor die Füße gefallen. Und im Zuge dieses Aufblätterns und Betrachten, was fällt mir da eigentlich auf die Füße? Diese Situation, die uns vielleicht jedem mal passieren kann, dann habe ich natürlich auch in meinem Umfeld geschaut und seit jetzt vielleicht einem Jahrzehnt ist meine Mutter hier in Frankfurt eben auch und habe sie nochmal so erlebt, ja, eben als jemand, der geschieden ist, der eine lange Ehe hatte, aber danach keine feste Partnerschaft mehr hatte. Wie geht's dir denn eigentlich mit dem Ankommen hier in der neuen Stadt? Das habe ich natürlich zwischendurch immer mal wieder gefragt, aber dieses Aussprechen, die eigene Mutter zu fragen, bist du eigentlich einsam? Da habe sogar ich, die so Fragen erfahren ist, gedacht, boah, da musst du vorher mal Luft holen. Und dann hat sie da eine sehr schöne Antwort gegeben, dass sie eben auch gerne alleine ist und den Tag ja auch gestalten kann für sich. Wo ich immer gedacht habe, nein, das muss schon Einsamkeit sein. Und für mich war dieses Gespräch, dieses sehr offene Gespräch, enorm beruhigend, weil ich mich jetzt auch zurücklehnen kann und kann sagen, ja, wir sind ja immer da. Das Angebot ist gemacht. Du kannst jederzeit zu uns kommen. Du kannst sagen, ey, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich brauche euch jetzt genau heute am Dienstag, am Donnerstag, am Sonntag. Aber sende irgendein Zeichen, ja. Und in der Pandemie zum Beispiel haben wir sehr viel von ihr gelernt, den Tag so auch auszuhalten.
Ja, ja.
Wir sind ja alle gewohnt, uns permanent mit irgendwas zu bombardieren oder abzulenken, was anzuschauen und zu beurteilen. Und das braucht sie manchmal gar nicht.
Ja, du bist generell sehr tief in dein Umfeld eingestiegen. Es gibt eigentlich, da war ich überrascht. Fand ich sehr intim, was du geschildert hast von Gesprächen mit deinem Ehemann. Dass er und du sich einsam fühlen in einer Beziehung. Dann hast du von deinem Sohn erzählt, der leider erkrankt ist an Corona und dann einfach auch isoliert war und der das überraschenderweise ja wohl sehr gut weggesteckt hat.
Ja. Ich will das jetzt jedes Jahr eine Woche machen, sich einfach mal von uns zurückziehen. Das diskutieren wir noch.
Ja, aber im Prinzip, Einsamkeit gehört zum Leben dazu. Das ist eigentlich so eine der Quintessenzen aus dem Buch und man muss wahrscheinlich lernen, damit klarzukommen.
Ja, und es ist nicht so sichtbar wie ein Gipsbein. Ne? Ich meine, der Junge im Treppenhaus, der ja immer wieder penetrant bei Ava anklopft, der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, der fordert ja Nähe. Der ist ja sehr viel proaktiver als Ava. Die sitzt ja in ihren eigenen vier Wänden, guckt die Raufasertapete an oder raucht als Kissenmensch dann eine und guckt auf die Straße und weiß, wenn weniger Verkehr da draußen ist und weniger Geräusch, ist halt Sonntag. Die kann das ja gar nicht so einfordern wie er. Wenn uns keiner sagt, der einsam ist, ich komme hier gerade nicht klar, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, dem ich mich mitteilen kann, dann ist das schwer zu erkennen. Und natürlich, weil du gerade sagst, das ist erstaunlich, ich glaube, wir alle haben das in Partnerschaften. Also dieses Bild ist ja immer noch sehr verlockend. Die Liebe, die Zwei- oder Dreisamkeit, je nachdem, für welches Modell man sich da tatsächlich entscheidet, ist das große Trostpflaster und dann wird alles gut. Ich meine, wir sind jetzt kein schweigendes Paar, aber jemanden zu haben, den ich auch meine dunklen Räume zeigen kann, mit dem ich über meine Schwächen reden kann, über das, was nicht funktioniert, das, was auch bei mir schambesetzt ist vielleicht. Das ist für mich ein ganz großes Geschenk, zu wissen, er weiß etwas darüber, ich kann damit hinein und gleichzeitig auch zu sagen, das ist auch mein Raum, in dem ich auch alleine bin mit meinem Schmerz und trotzdem kann ich ihm das mitteilen. Also das ist eine sehr schöne Verbundenheit mit einer gleichzeitigen auch Einsamkeit. Also, aber es ist eben nicht diese Einsamkeit, du stehst im Möbelhaus und diskutierst 8 Stunden über eine Lampe oder musst mit einem Typen in Urlaub fahren, von dem du denkst, oh mein Gott, wie kriege ich die Woche rum? Ja, wer ist das eigentlich da? Das sage ich dir, das haben bestimmt viele gedacht in der Pandemie. Stups, wer ist das da auf der Couch neben mir? Was haben wir uns noch zu sagen?
Und es gibt ja dieses schöne Schweigen und es gibt auch dieses total unangenehme, peinliche Schweigen. Wenn du ein Paar siehst im Restaurant, denkst dir, boah, die haben sich wirklich gar nichts zu erzählen.
Ja, und wie haben die das gemacht eigentlich, als es kein Handy gab? Weil diese Paare gucken ja jetzt aufs Handy. Da haben die, glaube ich, früher immer so weggeschaut. Nein, es ist wirklich wichtig, dass du diesen... Das sagen ja auch alle, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt haben, dass du mindestens einen Menschen hast, der kann in Australien sitzen oder der kann in Dresden sitzen oder in London oder Paris, aber wo man sich öffnen und mitteilen kann. Und dieses Trostpflaster muss man natürlich auch nutzen. Und wenn du das nicht nutzt, ist es schwierig. Und Ava konnte es lange nicht nutzen.
Kann man es vielleicht so sagen, dass es wichtig war, dass du deine, ich würde jetzt mal sagen, kleine Einsamkeit zugibst, ihr aus ihrer Großen zu helfen? Weil ich denke, wenn du jetzt erzählt hättest, ach, das tut mir aber leid für dich, also bei uns ist alles super, also wir reden über alles toll. Ja. Hättest du vielleicht in dem Moment, hättest du es auch gedacht, aber es war total wichtig, dass du reflektiert hast, um zu sagen, ja, da ist auch was in mir drin. Sonst kannst du auch gar nicht beurteilen, ob ihre Einsamkeit vielleicht unangenehme Ausmaße annimmt.
Ja, da hast du sehr recht natürlich. Und es ist ja, Einsamkeit ist so individuell. Ich glaube, auch wir könnten unsere beiden gar nicht vergleichen. Aber wenn du natürlich sagst, was soll das, verstehe ich gar nicht, wenn du so einen inneren Neoprenanzug oder so einen Rollladen runterlässt, dann ist das natürlich nicht sehr einladend für einen Dialog. Aber ehrlich gesagt war sie ja der Auslöser, dass ich noch mal zurückgeschaut habe. Man latscht ja so durch die Jahrzehnte und denkt, da guckst du einfach mal nicht zurück. Ja. Die Kuhle lässt du mal einfach mal schön zugeschaufelt. Und ich habe aber zurückgeguckt. Was weiß ich, dieses alles alleine finanzieren und so weiter. Es gibt sicherlich schlimmere Kindheiten, auch als ein schweigendes Elternhaus gehabt zu haben oder eine Familie, die eben nicht Konflikte ausgesprochen hat. Aber für mich waren das Einsamkeitsinseln und das war mir gar nicht so bewusst und das war jetzt auch kein therapeutisch, aber es einfach nochmal anzuschauen und zu benennen, das tut eigentlich auf jeden Fall für mich in dieser literarischen Form war das, wie soll ich das nennen, schön schmerzhaft.
Ja, definitiv. Zurückschauen ist, glaube ich, immer sinnvoll und wie du sagst, man entdeckt dann oft Phasen, die man eigentlich damals gar nicht als schlimm empfand, einen unheimlichen Druck, zum Beispiel Anfang der 20er verbindet man immer mit so einer Lockerheit. Das ist fast wie ein Trend. Damals war noch, da sah ich super aus und da war ich jung und beweglich. Und wenn man dann aber überlegt, unter welchem Druck man da stand, sich beweisen zu müssen im Job, gewisse Dinge erreichen zu müssen, dann merkt man im Nachhinein, oh, vielleicht war ich zu dieser Zeit doch einsamer, als ich dachte. Das fand ich auch sehr interessant.
Wie weit wir dann eigentlich noch von uns weg waren. Also das ist ja wirklich ein Vorteil, auch am Älterwerden dann mehr bei sich anzukommen und diese Themen eben auch zu benennen. kennen. Vielleicht war das die Aufgabe des Türaufstoßens in der Begegnung zu Ava, das tatsächlich nochmal zu benennen und auch zu gucken, was gibt man der nächsten Generation dann wieder mit? Ja, ich meine, wir machen ja wahrscheinlich auch alle Fehler, die dann die Kinder wieder benennen dann beim nächsten Mal. Okay, da müssen wir selber Bücher drüber schreiben, aber zu gucken, was gibt man mit, was anders ist als das, was vielleicht der Vater von Ava ihr mitgegeben hat, ohne zu spoilern.
Genau. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über die kulturellen Unterschiede, die es vielleicht gibt. Wenn du jetzt zum Beispiel mal an Mexiko denkst, welchen Umgang die mit dem Tod haben oder extrem schwarzer Humor in England. Und du hast jetzt eingangs die Begegnung von der Frau erzählt, die du an der Kasse getroffen hast. Und in deinem Buch erzählst du unter anderem von den sogenannten Plauderkassen. Und bei uns gibt es ja eigentlich das komplette Gegenteil, nämlich jetzt diese Selbstkassiererkassen.
Ja.
Noch mehr die Möglichkeit, sich zu isolieren, wenn man möchte, oder Kontakte zu vermeiden. Hast du da auch Beobachtungen gemacht, dass es wirklich kulturell bei uns in Deutschland vielleicht einfach nicht in ist,
über Einsamkeit? Ich meine, wir fahren alle in den Urlaub und finden das toll, wenn im Süden Europas alle vor ihrer Haustür sitzen und mitbekommen, was im Dorf passiert. Ich glaube, da müssen wir uns alle noch verändern. Wir müssen schauen, was kann an Städteentwicklung, an Architektur allein dazu beitragen, dass wir mehr Räume für Begegnung tatsächlich schaffen. Wenn du an dieser Alleinekasse und wenn du da schon mal gestanden hast und zum fünften Mal deine Bananen scannst, dann ist es ja schon wieder schambesetzt, wenn du jemanden fragen musst. Ja, wir kennen ja mittlerweile Leute, die rufen überhaupt nicht mehr an. Die haben schon so eine Hemmschwelle, dich anzurufen. Ich glaube, wir müssen eher gucken, wo begegnen wir uns, wo kommen wir in Kontakt. Und dieses Beispiel der Niederlande finde ich super, Plauderkassen einzurichten. Wenn bei uns jemand mehr als 3 Sekunden im Portemonnaie kramt oder die Sachen an diesen viel zu kurzen Laufbändern am Ende der Kasse, die sind ja so schnell voll, so schnell kannst du ja gar nicht packen und ich packe schon schnell, dann stöhnen ja schon alle, wenn du nicht sofort da wieder weg bist, ja. Klar, Mexiko, andere Gemeinschaften. Bei uns nach einer Beerdigung bist du danach eigentlich dann schon wieder alleine. Ja? In anderen Kulturen sitzt du danach Schiffe, Trauer 7 Tage, alle kommen und bekochen dich. Es wird gelacht und es wird geredet über die Verstorbenen. Du erinnerst dich, dir läuft gemeinsam die Wimperntusche runter vor Traurigkeit oder vor schönen Erinnerungen. Und ich glaube, da haben wir wirklich zu sehr eine Kultur der verschlossenen Türen.
Ja, definitiv. Irgendwie hänge ich jetzt an der Kasse, aber das hat mich zum Beispiel auch geändert. Ich weiß, dass als ich noch jünger war, wenn ich ältere Leute vor mir gesehen habe, und die haben wirklich Kleingeld gezählt, dann dachte ich immer, müssen die denn jetzt um diese Uhrzeit hier hingehen? Und mittlerweile weiß ich, es ist doch gut, dass sie das machen, weil das bedeutet, dass sie Kontakt möchten, dass sie nicht aufgeteilt sein möchten in dieses Rentner-Dasein und die Lebenden. Das ist ja eigentlich schön.
Ich weiß jetzt nicht, ob jeder, der lange in seinem Portemonnaie kramt, Kontakt will, aber hier in Frankfurt gibt es so eine Aktion, die hängt gerade an den Bussen, die heißt, wir können alles nur etwas langsamer, also habt ein bisschen mehr Respekt auch vor älteren Menschen und ja, dass diese Ungeduld und das musste ich ja auch lernen im Umgang mit Ava. Unsere Kommunikationsfähigkeit, ich meine, wir haben uns noch nie gesehen und wir führen jetzt hier von 0 auf 100 sofort ein Gespräch, ohne dass kaum eine Pause entsteht. Wir haben auch ein Thema, aber da sind wir unglaublich geübt. Und Ava war ja total sozial unterernährt. Die konnte das gar nicht mehr in diesem Tempo. Wäre viel zu viel und viel zu schnell gewesen. Und vielleicht sind wir alle manchmal etwas zu schnell und etwas zu ungeduldig oder glauben dann schon gleich, die richtige Lösung zu haben und zu wissen, wie es geht. Manchmal abzuwarten, zu gucken, wie reagiert denn das Gegenüber und das vielleicht ein bisschen auch verstehen zu wollen, kann auch nicht schaden.
Aber damit sprichst du jetzt was sehr Interessantes an. Du bist gelernte Hotelfachfrau, Moderatorin, Autorin, Podcasterin. Du hast ständig Kontakt mit Menschen. Also das heißt, für dich ist dieses Sprechen, dieses Ansprechen von Menschen, das ist ja für dich schon fast automatisch. Verlangt es dir nicht manchmal auch Kraft ab, dass du nach Hause kommst und denkst, boah, ich kann jetzt keine Menschengeschichten mehr hören.
Ja, klar. Natürlich läuft bei mir auch mal der Speicher über und ich fahre da mal irgendwo hin, wo es ganz ruhig ist oder habe immer um die Mittagszeit meine Auszeit mit dem Hund und nehme auch kein Handy mit und nutze die Stunde auf dem Fahrrad mit ihm dann oder irgendwo mal auf eine Hundewiese gehen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, man muss da schon ein bisschen achtsam mit sich sein. Oft ist es so, dass ich zum Jahresende eine schlimme Stimmbandentzündung bekomme und die Grippe sich dann genau auf mein Laberinstrument überträgt. Aber klar, durch den Mundschutz jetzt, durch die Maske war es jetzt einfach die letzten 2 Jahre nicht. Man kann ja auch mal sagen, so, jetzt bin ich hier mal privat. Also ja, es ist auf der einen Seite eine Bewerbung oder eine Neugier und auch mein Job. Und auf der anderen Seite, glaube ich, weiß man sich auch mal zu schützen. Es ist so wie der Arzt, der auf eine Party geht, wo jeder sagt, ey, guck mal, ich habe hier was am Unterarm. Was ist das, Hautkrebs oder kannst mal gucken? Und dann kommen die schon T-Shirt in der Küche auf.
Aber da erinnerst du mich auch noch an eine Episode in dem Buch, die ich sehr schön fand. Und zwar gehst du da zurück in deine Kindheit und du erzählst davon, dass du vor Supermärkten Hundebesitzer und Besitzerin angesprochen hast und angeboten hast, während die einkaufen, da sind wir wieder beim Supermarkt übrigens, während die einkaufen, könntest du den Hund streicheln. Das fand ich schon sehr niedlich. Und irgendwann hatte ich aber mal deine Mutter dabei gesehen und sich darüber ein bisschen gewundert.
Warum ich dem Collie und den Cocker-Typ Hunde der 70er und 80er Jahre ins Ohr labern. Ne?
Ja. Jetzt hast du gerade deinen Hund Snoopy angesprochen. Welche Bedeutung haben denn Tiere, können Tiere gegen Einsamkeit helfen, denkst du?
Ich glaube schon. Du musst ja Fürsorge zeigen. Du musst auf jeden Fall mit dem Hund auch mal vor die Tür. Man hat ja so einen unbekannten, also im Rest der Familie unbekannten Freundeskreis. Wenn du immer zur ähnlichen Zeit die Hunderunde läufst, dann kommen ja immer wieder gleiche Leute mit ähnlichen Tagesablauf vielleicht dann auch um deine Zeit dann. Und es ist ja, senkt nachweislich ja den Blutdruck, wenn du irgendwie auf der Couch chillst und deinen Hund streichelst oder die Katze oder Schildkröte, keine Ahnung, was dann bei dir wirkt. Aber für mich waren die eigentlich immer ein Lebensbegleiter. Also vom Redaktionshund über Studentinnenhund, in der WG war ein Hund. Es war natürlich in der Zeit auch ein Ventil, durch dieses Streicheln was zu erzählen, das löst es ja aus. Und ich meine, wir sehen das heute in Altenheim auch, werden Tiere oft genutzt, vom Alpaka bis zum Bernhardiner. Du streichelst und entweder kommen Erinnerungen hoch oder Fürsorge und Menschen kommen ins Erzählen. Und so war das bei mir wahrscheinlich auch. Abgesehen davon, dass mir mein Vater immer nur so einen komischen Hund mit Batterie, wo die Beine so ging und immer uns keinen richtigen Hund schenken wollte. Und wir haben dann ein Geschäft draus gemacht. Wir haben dann nachher auch die Hunde rumgeführt, während die eingekauft haben für ein paar Cent.
Fast korrespondierend zu dem Buch habe ich das Hörbuch von Kurt Krömer, der auch bei dir in der HR3 im Sonntagstalk war. In dem Buch von Kurt Krömer geht es um Depressionen. Und ich habe mich wirklich gefragt, wo ist die Abgrenzung? Wo erkennst du, wann Angst und Einsamkeit zu einer Depression werden?
Also wenn du dich überhaupt nicht mehr mit deiner Außenwelt verbinden kannst, wenn du jeden Blick, jede Ansprache als fast wie einen Angriff sehr, sehr negativ empfindest, wenn du Gesichtszüge falsch deutest und glaubst, eben der Typ an der Supermarktkasse vor dir guckt dich jetzt grimmig an, aber vielleicht hat er einfach selber nur einen schlechten Tag mit seinem Chef oder seiner Chefin gehabt. Wenn du merkst, ja, es geht dir einfach nicht gut und die inneren Mauern werden so hoch, dass du sie selbst nicht mehr überwinden oder abbauen kannst, da muss man sich auch eindeutig Hilfe suchen. Dann kann man es vielleicht erstmal in all den anonymen Telefonseelsorgen, muslimische, katholische, evangelische, nutzen und es aussprechen. Da kannst du ja, man kann da ja sogar üben mit jemandem, der so vertraulich ist und da wird ja weder eine Nummer noch sonst was weitergeleitet, ist zu sagen, ich glaube, ich bin einsam und vielleicht gibt es da schon Impulse. Und ansonsten, wenn es überrutscht in eine Depression, dann muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen. Ich weiß, es dauert ewig, bis man Therapeutin tatsächlich bekommt, aber dann braucht man einen Termin beim Hausarzt und muss das ansprechen. Also wenn man auch anfängt, meine Ava hat sich nicht geritzt, die hat sich ja mal ihr Nagelbett aufgepult, die hat unglaublich viel geraucht und ich glaube jetzt auch ernährungstechnisch nicht so ganz gesund gelebt, aber auch sich selbst ja immer klein gemacht, sich selbst beschämt, sich selbst beschuldigt und war ja in dieser Negativspirale. Und ich glaube, da kann ein Pendant, und das ist manchmal besser, wenn das niemand ist, der dir nahe ist, dann eben auch helfen. Und wenn das jemand ist, der da auch eine Ausbildung gemacht hat oder die da eine Ausbildung gemacht hat, umso besser. Und bei Kurt, muss ich ehrlich sagen, 30 Jahre Depression und Alkoholsucht und dann 8 Wochen in der Tagesklinik, davon noch 2 Wochen unterbrochen durch eine Produktionsstrecke, das ist schon sehr schnell. Also ich glaube, dass man da sicherlich auch nochmal medikamentös vielleicht was gemacht hat. Das ist jetzt ein sehr zügiger Zeitraum für so ein großes Fenster, ja.
Ich weiß, wir reden eigentlich über dein Buch, aber nicht über den Podcast, den du mit Susanne zusammen machst. Aber ich finde, dass dieser Podcast auch im Zusammenhang mit Einsamkeit steht. Weil ihr habt den begonnen, kurz bevor die Pandemie losging.
Ja.
Und habt garantiert ganz, ganz vielen Leuten das Gefühl gegeben, ich bin nicht alleine.
Also das ist schön, dass du das sagst. Ja, Susanne Fröhlich und ich haben ja mit ausgesprochen, Fröhlich mit Schäfer, uns dann entschieden, da sollte man ja außerhalb der eigenen Familie dann ja noch mit 1, 2 Freunden sich treffen können. Und das haben wir uns praktisch füreinander entschieden. Und haben dann eine lange Bekanntschaft und dann auch eine Freundschaft in eine richtig intensive Freundschaft verwandelt und haben ja das gemacht, was wie so einen kleinen Schlüssellocheffekt, so würde ich das nennen, als wenn man mit am Tisch sitzt bei 2 Freundinnen und man bindet sich ein und du kommst von der großen Welt in die kleine Welt, in irgendein so Mikrokosmos wie das an der Kasse, was wir gerade besprochen haben, und dann kommst du auf einmal wieder zu Maskenpflicht oder Ukraine-Krieg und das springt auch. Dazwischen essen wir Spaghetti-Eis oder Fritt oder regen uns auf über oder lachen uns kaputt. Aber es ist so, wie so ein Update hast du ja auch mit deinen Freunden. Das geht da manchmal so bing, bong, ganz schnell hin und her. Und das ist schön.
Ja, und an alle, die das immer kritisieren, von mir aus, ihr könnt gerne essen. Ihr könnt euch gerne unterbrechen. Ich finde es immer ganz unverschämt, wenn die Leute euch sagen.
Hast du das geschrieben, weil einer... Ich dachte ja, auch bei Barbara Schöneberger, da essen die sogar Chips oder Mampfen in der Zeit. Und in Asien gibt es sogar so einen Trend, der heißt Mubang oder sowas, wo die ganze Zeit schlürfen und schmatzen ja. Und dabei reden und essen müssen. Nein, alle Leute beurteilen alles. Und ich glaube, das wäre eigentlich vielleicht mal ganz gut, wenn wir alle damit ein bisschen aufhören würden. Das ist ja so, als wenn mir ein Tatort nicht gefällt, dann zappe ich ja auch weg. Da muss man ja. Vielleicht da vorspulen.
Ja.
Es fehlt mir eigentlich, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir Osterferien, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann überbrücken.
Ja, weil vor allen Dingen ist es die Beharrlichkeit. Die Beharrlichkeit, die ihr im Produzieren dieser Folgen habt, wo man sich wirklich ja. Denkt, wow, also ich weiß, was für eine Riesenarbeit das ist. Ich weiß nicht, ja. Wie viel ihr schneidet, aber...
Gar nicht. Wir können das gar nicht. Wir können gar nicht schneiden. Wir drücken auf On und wir drücken auf Off. Ja, mehr können wir nicht.
Auf jeden Fall, das ist diese Beharrlichkeit, die
das du... Das ist meine Aufgabe. Susanne hat dann sich beigebracht, wie man das einstellt. Aber ehrlich gesagt, wir schneiden da gar nichts. Wir rauschen dann durch diese 25 Minuten, dann klingelt das Telefon und dann denken wir, oh, jetzt sind wir gerade erst warm gelaufen. Gut, dann nochmal wieder. Aber du weißt es ja selbst, diese Routine und diese Zuverlässigkeit dann zu haben, das ist die eigentliche Arbeit.
Genau. Und das ist die Beharrlichkeit, die Leuten dann wieder Stabilität gibt. Dass man weiß, 2-mal in der Woche kommt ihr beiden. Und genauso wusste Ava, diese Bärbel, die kriege ich jetzt nicht mehr los. Die kommt jetzt immer wieder.
Die ist wie so ein Kaugummi am Schuh. Naja, es ist jetzt so, dass ich vor ihrer Tür geschlafen habe. Ava hat bestimmt... wann aber Kontakt wollte. Und ich war eher so ein bisschen in einer Hab-Acht-Stellung, weil an der Tür kratzen und zu sagen, okay, willst du mit an See und willst du mit Fahrrad fahren, das hat überhaupt nichts genutzt. Also da war sie ja auch sehr abweisend, das nicht persönlich zu nehmen, das war ja dann eigentlich auch nochmal die Herausforderung.
Ja.
Zurückweisung all meiner Vorschläge, man kommt ja so schnell in so einen Aktionismus, ne? Mach mal dies, mach mal das, nimm mal den Snoopy, geh mal auf die Hundewiese, da lernst du gleich 3 Leute kennen, aber es geht ja um tiefere Verbindungen.
Jetzt warst du ja schon mal auf krachfink.de präsent. Bei mir geht es ja hauptsächlich um Musik, natürlich auch um Bücher sehr, sehr viel, aber hauptsächlich um Musik. Und du hast im Video von Die Zigaretten, da warst du mit dabei. Immer ist irgendwas, hieß, glaube ich, der Song.
Ja, 3 Jungs auf dem Hotelzimmer.
Ja, vielleicht, du hast es mir schon erzählt, aber vielleicht möchtest du sie hier nochmal erzählen. Wie kam es denn dazu, dass du in dem Video warst?
Kennst du nicht so einen Traum, dass man immer denkt, Wahnsinn, du willst mal in einem Musikvideo mitmachen?
Doch, ja.
Und dann denke ich, dann kommt sofort, fange ich sofort an zu schwitzen, denke, oh mein Gott, bei 1500 Sendungen hat mein Regisseur mich immer angeschrieben, und gesagt, auf den 3. Beat machst du die Schwingtür auf. Und bei mir war es natürlich immer der 2., der 5. oder der 8., weil ich 0 musikalisch bin. Und dann dachte ich, okay, bei diesen Punk-Jungs, das schaffe ich. Und dann mussten die ja auf der Couch rumhüpfen und ich konnte in meiner Position sitzen und mit ihnen ein Gespräch führen. Aber es war sehr schön. Und der Titel ist natürlich richtig, immer ist irgendwas.
Ja, total. Und du, stimmt, du bliebst in deinem Terrain. Aber es war ein sehr schönes Video.
Ja,
aber danke. Trotzdem kennst du, also man muss ja nicht musikalisch seine Musik zu lieben. Und du kennst ja, du weißt ja garantiert, kennst auch das Gefühl, dass in Musik Erinnerungen gespeichert sind.
Ja, das ist lieb, dass du mir das nochmal erklärst. Ja, das kenne ich.
Ja, also ich meine, welche Rolle spielt Musik, wenn du dich vielleicht einsam fühlst? Es gibt ja Leute, die Einsamkeit, ich weiß gar nicht, ob das dann Einsamkeit ist, aber dieses auch zelebrieren, zum Beispiel mit Musik.
Ja, nee, das zelebriere ich nicht. Also wenn ich irgendwo alleine bin, dann versuche ich auch eher den Wind oder was anderes dann wahrzunehmen als jetzt die eigene Playlist. Aber ich kenne das, wenn ich zum Beispiel im Konzert bin und zu Hause höre ich eigentlich wenig klassische Musik. Aber wenn ich dann mal in einem philharmonischen Konzert bin, dann berühren mich diese Töne so tief, dass ich schon eine Packung raschelnde Taschentücher mitnehmen muss, weil ich weiß oder ahne schon, ich werde anfangen zu weinen. Und oft ist das eben dann tatsächlich auch so. Und von daher habe ich das bei Klassik noch häufiger. Und dann gibt es natürlich Songs, die ich mit meinem Bruder gehört habe, die mich dann an ihn erinnern. Irgendwelche Udo Lindenberg-Songs oder ja, Grandmaster Flash and the Furious Five und alle alten Madonna-Songs natürlich. Klar, dass dann der erste Urlaub vom ersten Studentengeld nach Porto, wo dann der Wagen irgendwie gleich Schrott war und nur noch der erste und der Rückwärtsgang ging. Solche Sachen, natürlich.
Du hast jetzt gerade gesagt, schön, dass ich dir das nochmal sage. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, nicht alle Leute können so viel mit Musik anfangen. Also, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die keinen Bezug zu Musik haben und wirklich da ganz sachlich bleiben und da vielleicht auch keinen Trost drin finden.
Nee, ich finde schon. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, wow, das ist mein Lieblingslied und dann springe ich auf und reiß alle mit auf die Tanzfläche. Das eher weniger, aber es gibt schon Songs, die was in mir auslösen oder die mich an Menschen, die ich liebe, erinnern. Und schöne Momente, die man dann zusammen hatte.
Wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, würde ich dich jetzt zum Spaghetti-Eis einladen. Das tun wir aber leider nicht. Aber da sage ich dir gleich noch was anderes dazu. Also in dem Buch Bärbel Schäfer, Avas Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit, gibt es sehr viele Anlaufstellen, die du aufgeschrieben hast. Finde ich auch sehr schön, dass du dich nicht nur auf das Digitale verlassen hast, sondern einfach eine Nummer, eine Telefonnummer, die da drin steht, Adressen und so weiter. Aber lass uns doch mal zusammen einen konkreten Tipp gegen Einsamkeit formulieren. Was ist so das Erste, was man tun soll, wenn man denkt, ich glaube, ich bin einsam?
Es sagen, es aussprechen, es benennen, ihm Worte geben und scheiß der Hund drauf, was alle anderen denken. Du wirst dich vernetzen und es wird eine Reaktion geben. Und diese Reaktion ist bestimmt emotional und nicht kalt und abweisend. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass das in 98% der Fälle so sein wird. Jeder Tag ist ein Tag und jeder Schritt, den man geht in diese Richtung, ist zu offenbaren, ist ein Schritt wieder hinaus ins Leben. Und das Leben ist anstrengend und es ist widersprüchlich und es ist rau und es ist auch nervig und es gibt Kompromisse und es gibt Kritik und es gibt auch Streit und trotzdem ist es das Leben mit all diesem, was uns um die Ohren pustet, auch im schönen Sinne, ja, an Emotionalität und an Liebe und an Freundschaft. Aber wenn man es nicht sagt, dann ist es für uns, die wir außerhalb dieser Mauern stehen, unglaublich schwer, das zu erkennen.